Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Doesn't it that the Azeri government, the regime there, has politicized this song contest already?
And that's what we try to prevent, of course. But yes, it is. They try, actually. And that's why we have strict rules and we try to prevent it.
Die Präsidentin der Europäischen Rundfunkunion gegenüber der BBC. Ein Eingeständnis, dass trotz der strengen EBU-Regeln die aserbaidschanische Regierung versucht, politischen Einfluss auf den Eurovision Song Contest heute zu nehmen, wie dies der ARD-Unterhaltungschef beurteilt, gleich. Außerdem in diesem Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 26. Mai 2012. Die DAPD gewinnt im Streit mit der DPA um Aufträge aus dem Außenministerium und dann noch einige Statements von der CDU Medienheit in dieser Woche. Doch zunächst zurück zum letzten ESC in Düsseldorf, allerdings wie stets vom Mund zum Ohr.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
I went everywhere for you.
Of the Eurovision Song Contest 2011 is Azerbaijan.
So hieß es vor einem Jahr in Düsseldorf. Und da der Gewinner des Eurovision Song Contest die Austragungshalle des jeweils nächsten Wettbewerbs stellt, begrüße ich jetzt rund 3000 Kilometer von der Medienstadt Babelsberg entfernt in Asien, in Aserbaidschan, in der Hauptstadt Baku am Kaspischen Meer, im Hörfunkstudio des Norddeutschen Rundfunks den Unterhaltungschef der ARD, Thomas Schreiber. Merken Sie vor Ort einen Unterschied zu Oslo oder Düsseldorf, den letzten beiden Ausstrahlungsorten?
Ja, die Unterschiede sind einerseits erkennbar und andererseits ganz klein. Der kleine Unterschied ist, dass man hier natürlich teilweise dieselben Menschen sieht, die man auch in den vergangenen Jahren gesehen hat, aber in einer ja eben ganz anderen Umgebung. Und damit meine ich nicht nur das, was man optisch sieht, sondern eben auch in einer anderen Kultur. Aserbaidschan ist ein Land, das eben wirklich von der Landmasse her jenseits des Kaukasus schon in Asien liegt, kulturell so ein bisschen asiatisch, ein bisschen europäisch ist. Und das, man kann nur sagen, es ist sehr anders.
Es ist ja eigentlich ein europäischer Wettbewerb und eine Teilnahme Israels war irgendwie nie ein Problem. Aber es geht ja bei Aserbaidschan auch nicht um Asien oder nicht Europa oder nicht, sondern es geht um ein Land, wo Menschenrechte und Pressefreiheit missachtet werden. Wird man heute um 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit davon etwas in der ARD-Übertragung merken?
Na, um 21 Uhr nicht, aber Sie haben ja in den vergangenen Wochen im Radio und im Fernsehen sehr viel, denke ich, über Aserbaidschan erfahren, was man in der Vergangenheit nicht erfahren hat, weil einfach die Aufmerksamkeit nicht so groß war. Ich bin sicher, dass die Tagesschau um 20 Uhr berichten wird. Ich könnte mir vorstellen, wenn bei uns auf der Reeperbahn ein politischer Kopf wie Udo Lindenberg mit Jan Delay auf der Bühne steht, der mit Reeperbahn unsere Show nach der Tagesschau eröffnen wird, dass dem auch ein paar Sätze dazu einfallen und wir werden den Song von Amnesty mit Peter Maffay und so einer Art German All-Stars Band präsentieren, so dass wir also auch in einer Unterhaltungssendung uns des Themas schon annehmen und auch Peter Urban wird in seinem Kommentar, so wie er das auch bei den beiden Halbfinals getan hat, die Situation beschreiben. Also wir werden das schon thematisieren, aber auch in einer Form, sage ich mal, die jetzt diesem Ereignis angemessen ist.
Die Präsidentin der Europäischen Rundfunkunion, EBU, Ingrid Deltenre, hat gegenüber der BBC bestätigt, dass die aserbaidschanische Regierung versucht, den ESC zu politisieren. Was beobachten Sie?
Ja, also natürlich ist das Ganze ein Ereignis, das der Außendarstellung Aserbaidschans dient. Also ein Sieg, der mit legalen Mitteln zustande gekommen ist, wird benutzt, um sich in der Welt darzustellen. Das werden Sie beispielsweise in den sogenannten Postcards sehen. Die Postkarten, das sind die kleinen Filme, die gezeigt werden zwischen den Auftritten der einzelnen Künstler, also dann, wenn die Bühne umgebaut wird. Die sind so etwa 40 Sekunden lang. Da gab es ein ästhetisch und inhaltlich sehr schönes Konzept der Produktionsfirma Brainpool. Das hat dem Fernsehsender nicht so sehr gefallen. Dann hat man nach einem Vergleich, sozusagen nach dem Vorbild von Brainpool, neue Postcards herstellen lassen, die gezeigt werden. Die sind ästhetisch, also da werden schöne Bilder gezeigt. Sie erzählen keine Geschichte, so wie das bei Brainpool der Fall war. Aber es sind Bilder, die wahrscheinlich in 10 Jahren noch bei CNN und den anderen Sendern als Tourismuswerbung laufen werden. Das heißt, Aserbaidschan verhält sich an dieser Stelle auch nicht anders, als es 2004 Istanbul getan hat. Da hat die türkische Tourismusbehörde die Bilder bezahlt, die kann man heute teilweise noch sehen. Und 2006 in Athen war es auch nicht anders, da war das Ziel sozusagen Griechenland-Werbung.
In der Pause soll der Schwiegersohn des aserbaidschanischen Präsidenten auftreten. Sie kennen das Programm, können Sie das bestätigen?
Ja, wobei der Schwiegersohn des aserbaidschanischen Präsidenten bereits ein Popstar in Russland war, bevor er eine der Töchter heiratete und kennenlernte. Der lebt in London, der hat auch schon in Großbritannien einen Hit gehabt. Also der ist schon ein Popstar in seinem eigenen Recht, aber dass das trotzdem einen gewissen Ugu hat, das ist schon so. Wobei man muss sagen, in der Arena und vor den Leuten kommt das gut an. Das ist hier ein großer Star. Und da gibt es laute Begeisterungsstürme.
Nun sind ja ARD und ZDF Mitglieder in der EBU. Wird es da noch Diskussionen geben, um die Kriterien zum Beispiel für eine Teilnahme zukünftig am ESC?
Ohne den Mund zu voll zu nehmen, würde ich mal sagen, da können Sie aber verschärft von ausgehen. Das ZDF hat bereits einen Brief geschrieben. Wir werden uns nach dem ESC Anfang Juni zusammensetzen und etwas für die ARD vorbereiten. Ich denke schon, dass wir ganz ernsthaft darüber reden müssen, welche Sender Mitgliedsländer der Europäischen Rundfunkunion sind und ob diese Sender, die qua Mitgliedschaft automatisch teilnehmen dürfen am ESC, ob dieses Verfahren so richtig ist. Das wird kein leichter Prozess sein, weil das natürlich Mehrheitsentscheidungen sind. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber diese Fragen müssen diskutiert werden, denn man muss ja ganz ehrlich sagen, hätte Weißrussland es geschafft ins Finale und hätte Weißrussland eine Chance zu gewinnen, dann würde der Eurovision Song Contest im nächsten Jahr voraussichtlich in Minsk stattfinden, in einer lupenreinen Diktatur, in einem Land, das die Todesstrafe noch im Gesetz hat, in dem sie zuletzt im März verhängt wurde. Da hat man 2 junge Männer standrechtlich erschossen. Will man dort sozusagen zur Außendarstellung dieses Landes beitragen? Mit der Frage muss man sich beschäftigen. Auf der anderen Seite, ich habe mit verschiedenen Oppositionellen aus Aserbaidschan mich getroffen, sowohl hier in Baku als eben auch in Deutschland. Und die haben mir gesagt, wenn wir mal dein Beispiel mit Weißrussland aufnehmen, wenn dieses Land gewinnen würde, wir würden der Opposition in Weißrussland helfen, auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Denn man darf eines nicht vergessen. Vor dem Sieg in Düsseldorf von Elle und Niki gab es in westlichen Medien, gerade in deutschen Medien, sehr selten Berichte über Aserbaidschan. Die Menschen in Aserbaidschan wissen sehr viel über Europa. Europa weiß fast nichts über Aserbaidschan. Das hat sich durch den Eurovision Song Contest ein bisschen geändert.
21 Uhr heute im Ersten, der ARD, der Eurovision Song Contest aus Aserbaidschan. Bei Ihnen dann schon um Mitternacht. Ist das ein Zugeständnis an Europa?
Nee, das ist einfach die Sendezeit. Wenn es in Portugal stattfinden würde, würde man früher anfangen. Man kann diese Sendezeit nicht ändern. Das ist ein Samstagabendprogramm. Die Show in Düsseldorf wurde in 55 Länder gezeigt, bis hin nach Australien und Neuseeland übertragen. Und 21 Uhr ist da einfach die Startzeit. Wir haben in der EBU aber beschlossen, dass die Proben in dieser Woche, also die ganzen Generalproben für die Halbfinale und das Finale und eben die Shows selber von vornherein zu dieser Uhrzeit stattfinden, sodass die Menschen sich mit ihrem Rhythmus auf die veränderte Uhrzeit einstellen können. Das heißt, man geht sehr früh morgens zu Bett und steigt vielleicht erst morgens um 11 aus dem Bett. Dann ist es in Deutschland morgens um 8, aber man hat den Vormittag verschlafen.
Sagen Sie bitte noch kurz, worauf Sie sich heute Abend, natürlich neben dem deutschen Teilnehmer Roman Lob, freuen werden?
Ich freue mich auf eine Show, die in Teilen, glaube ich, sehr eindrucksvoll sein wird. Die Bühne ist großartig, das Licht ist toll. Also rein ästhetisch, technisch ist das schon, auch logistisch, das ganze Material hierher zu bringen, eine Meisterleistung. Also ich sehe das schon auch mit den Augen eines Machers. Es sind ja die Menschen, die hier arbeiten, sind zum großen Teil mein Team aus Düsseldorf. Ich freue mich auf eine Einstellung. Man wird zwischen den Postcards, bevor jeweils der Auftritt der Künstler kommt, die Halle von außen sehen, die dann mit LEDs sozusagen in den Landesfarben erleuchtet wird. Aber ganz ehrlich, am meisten freue ich mich auf Roman Lob, denn wir haben da einen, wir haben da wirklich einen sehr guten Sänger am Start und das wird ein sehr stylischer Auftritt sein. Der wird mit seiner Stimme und mit seiner Performance überzeugen und ich weiß, dass die Mädchen in Aserbaidschan und übrigens auch einige der Sängerinnen aus anderen Ländern ihn sehr süß finden. Und die Halle wird er rocken und dann werden wir mal sehen, was die Zuschauer und die Jury sagen. Aber wir sind hier wegen Roman, wir sind für die Teilnahme Deutschlands hier und dann wollen wir auch das bestmögliche Ergebnis erzielen.
Die ARD wird ab 20.15 Uhr auf den Eurovision Song Contest einstimmen. Im Medienmagazin tat dies eben der ARD-Unterhaltungschef Thomas Schreiber, zugeschaltet aus Baku. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss aus Baku.
Just standing still.
Roman Lob mit diesem Titel Standing Still heute beim Eurovision Song Contest in Baku. Der ESC wird morgen Geschichte sein, doch was ist danach? Was befürchtet zum Beispiel die investigative Reporterin und Freelancerin Kadish Ismailova, die auch für eine tägliche Sendung bei Radio Free Europe, Radio Liberty in Baku arbeitet und am 24. Mai den Gerd Bucerius Förderpreis Freie Presse Osteuropas 2012 erhielt. Ich fragte sie zunächst, ob Radio Free Europe, Radio Liberty in Aserbaidschan überhaupt geduldet sei.
Radio Free Europe, Radio Liberty is banned on local frequencies in Aserbaidschan.
Radio Free Europe, Radio Liberty ist aus Aserbaidschan verbannt worden, so wie BBC und die Stimme Amerikas. Das heißt, es gibt keine Lizenz für terrestrische Sender. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Medien sehr kritisch berichten und eine Alternative zur offiziellen Meinung sind. Die aserbaidschanische Regierung kontrolliert alle Medien und die, die sie nicht kontrollieren kann, sperrt sie aus. Aber man kann uns über Internet und Satellit hören.
Die Regierung hört aber ihre Berichte. Haben Sie dadurch Repressalien?
Selbstverständlich, die Regierung hört unsere Berichte. Davon erfahren wir manchmal auf sehr eigenartigem Wege, und zwar in den Depeschen, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden. Darin war auch davon die Rede, dass der aserbaidschanische Präsident Aliyev über unsere Berichte gesprochen hat und auch mich persönlich erwähnt hat als Feindin der Regierung. Er hatte auch angedeutet, dass, wenn man mich bei Radio Free Europe, Radio Liberty entlassen würde, das Problem mit der terrestrischen Lizenz gelöst sei.
Welche Probleme haben Sie mit der Regierung? Gibt es Druck? Gibt es Behinderungen in Ihrer Arbeit? Können Sie sich frei bewegen?
Unsere Korrespondenten wurden mehrmals arrestiert, gefangen.
Es werden regelmäßig Reporter von uns festgenommen und geprügelt. Mich haben sie versucht zu erpressen. Und zwar auf folgende Weise. In meiner Wohnung wurden im Schlafzimmer, Wohnzimmer und im Bad verdeckte Kameras installiert. Man hat mich dann einige Monate observiert und anschließend mit einem Intimvideo erpresst. Ich habe dann eine Drohung bekommen mit Sexfotos und einer Notiz, in der stand, wenn ich jetzt nicht aufhöre, mich schlecht zu benehmen, dann werde ich diskreditiert. Ich bin nicht darauf eingegangen. Daraufhin wurde dieses Video im Internet veröffentlicht. Aber ich habe mich entschieden, weiterzukämpfen.
Was motiviert Sie, weiterzuarbeiten? Das ist doch ein sehr persönlicher Angriff.
Ich glaube nicht, dass Drohungen ein Grund dafür sind, mit der Arbeit aufzuhören. Das fände ich unwürdig, nur wenn man mich persönlich bedroht. Meine Arbeit, der investigative Journalismus, interessiert mich. Ich fühle mich auch verpflichtet, das, was ich herausgefunden habe, mitzuteilen. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen einen Anspruch darauf haben, das zu hören. Ich wundere mich, dass man sich darüber wundert, wenn ich weiterarbeite.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Menschen wie Sie auch Blogs machen. Und sehen Sie da eine kritische Gegenöffentlichkeit zurzeit in Aserbaidschan?
Erstens läuft die Kampagne Sing for Democracy.
Es gibt eine Bewegung, Sing for Democracy. Sie ist nicht explizit gegen den Eurovision Song Contest, aber sie versucht zu zeigen, dass es Probleme im Land gibt. Die Ressourcen dieser Bewegung sind sehr limitiert im Vergleich zur Regierungspropaganda, aber man nutzt auch Blogs, um die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Ein bekannter Blogger ist zum Beispiel Emian Milli, der 17 Jahre in Haft verbringen musste, weil er 2009 über Korruption gebloggt hat.
Sonntag ist der Eurovision Song Contest vorbei. Was erwarten Sie spätestens ab Montag, wie sich die Arbeitsbedingungen, wenn die Weltpresse abgerückt ist, verändern werden? Oder wird etwas bleiben? Kann die aserbaidschanische Regierung nicht mehr zurück?
Ja, ich glaube, am Montag geht es los mit Repressalien. Es wird schwer sein, die aserbaidschanische Regierung aufzuhalten. Deswegen sind wir natürlich auch auf die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und der Weltmedien angewiesen. Das Einzige, was die Regierung eventuell aufhalten kann, ist das Internet Governance Forum, das sie im November durchzuführen plant. Vielleicht wird sie sich wenigstens bis November davor hüten, Blogger anzugreifen. Aber alle, die jetzt bei der Kampagne zum ESC mitgemacht haben, sind bedroht.
Diese aserbaidschanische Freelancerin Kadish Ismailova und The Entertainment, ja, die Show geht erstmal heute los und weiter.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und damit ins Inland. Jahrzehntelang war die deutsche Presseagentur dpa die unangefochtene Nummer 1 auf dem deutschen Medienmarkt. Inzwischen gibt es jedoch mit DAPD eine zweite nationale Vollagentur und damit gerät die dpa zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Die Wachstumszahlen des Konkurrenten sind beachtlich und schon bald will der Aufsteiger DAPD mit seinem Umsatz zum Marktführer aufschließen. Da kommt der DAPD ein Auftrag des Auswärtigen Amtes gerade recht. Ab 1. Juni soll die Agentur deutsche Botschaften und Konsulate mit Berichten über Deutschland versorgen. Bislang hatte den Millionenauftrag die dpa ausgeführt, doch jetzt ist sie außen vor, weil sie zu teuer war. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Auswärtigen Amtes zweifelte dpa an und ging vor Gericht. Am Montag dieser Woche sprach das Oberlandesgericht Düsseldorf sein Urteil. Meine Kollegin Vera Linz hat die Fakten recherchiert. Vera, dpa scheiterte vor Gericht, so viel wissen wir. Aber vielleicht erklärst du erstmal, worum es eigentlich genau ging.
Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass sich dpa und DAPD vor Gericht treffen. Der Ton zwischen beiden Agenturen ist rau und so manch öffentliche Äußerung, etwa wer Qualitätsführer ist oder dass der andere sittenwidrig handelt, fand ja schon ein juristisches Nachspiel. Und diesmal ging es aber nicht um Worte, sondern um Geld. Rund 3,5 Millionen Euro erhielt die dpa pro Jahr vom Auswärtigen Amt dafür, dass sie Botschaften und Konsulate mit Meldungen beliefert hat. 2010 kam die Kündigung, da der Bundesrechnungshof gefordert hatte, dass der Auftrag ausgeschrieben wird, was bis dahin übrigens nie geschehen war. Und nach dieser Neuausschreibung ging der Auftrag an DRPD und da hat die dpa gesagt, das war nicht rechtens.
Mit welchem Argument wurde denn die Rechtmäßigkeit des Urteils angezweifelt?
Naja, bislang war es immer so, dass es bei diesem Auftrag um die Vermittlung des Deutschlandbildes in der Welt ging. Also die Botschaften und Konsulate haben aus dem Material der dpa Newsletter und Ähnliches erstellt. Und es ging auch darum, ein Gegengewicht zu den internationalen Nachrichtenagenturen zu etablieren. Und die dpa hatte dafür über ihren Fremdsprachendienst Meldungen mit Deutschlandbezug aus der ganzen Welt geschickt. Und jetzt hat die dpa gesagt, mit der Auftragsvergabe an DAPD hat man sich über dieses wesentliche Element, ein Gegengewicht zu den internationalen Nachrichtenagenturen zu etablieren, hinweggesetzt und DAPD den Auftrag gegeben, weil die viel günstiger sind, obwohl die Qualität nicht stimme. Das hat das Gericht anders gesehen. Die haben gesagt, Qualität und Preis stimmen auch bei DAPD.
Und wie stellt sich das für dich dar?
Ja, ich habe das mal mühsam aus den verschiedenen Puzzleteilen zusammengebastelt. Ich habe erstmal die dpa gefragt, was sie denn nun über dieses Urteil denken. Und die dpa sagt dazu erstmal so gut wie gar nichts. Nur Pressesprecher Christian Röwekamp gab mir folgendes Statement.
Wir hätten diesen Auftrag des Auswärtigen Amtes gerne gewonnen. Wir sind uns auch sicher, dass die dpa ein idealer, leistungsstarker und verlässlicher Partner ist für jeden, der Berichterstattung mehrsprachig nutzen möchte. aus Deutschland und zu Themen mit Deutschlandbezug weltweit. Insofern bedauern wir diese Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf. Wir möchten sie aber nicht weiter kommentieren.
Mein Eindruck ist, das Problem war nicht die Auftragsvergabe, die war sicher rechtens, wie das Gericht ja auch gesagt hat, sondern das Problem lag vorher in der Auftragsformulierung. Denn das Außenministerium hat, anders als es bisher Praxis war, jetzt in dieser Ausschreibung den Fokus auf die Belieferung durch Nachrichten lediglich aus Deutschland gelegt. Vorher kam ja die Meldung aus der ganzen Welt. Und damit war der Auftrag aber plötzlich ein ganz anderer als vorher. Und der passte gar nicht mehr so richtig zum Alleinstellungsmerkmal der dpa, wie auch SPD-Medienpolitiker Marc-Jan Eumann kritisiert.
Der entscheidende Fehler ist gemacht worden bei dem Ausschreibungstext des Auswärtigen Amtes. Ich bin davon überzeugt, dass die umfassenden Leistungsunterschiede zwischen dpa und DRPD, insbesondere beim eigenständigen Auslandskorrespondentennetz, nicht hinreichend berücksichtigt worden sind.
Nun ist aber ein besonderes Pfund der dpa ihr Auslandskorrespondentennetz mit rund 100 Standorten weltweit, ein Kapital, das Konkurrent DRPD nicht vorweisen kann. Und da das jetzt aber nicht mehr gefragt war, DRPD aber in Deutschland vergleichsweise gut aufgestellt ist bei günstigeren Preisen, bekam eben DRPD aus Sicht des Gerichts zu Recht den Zuschlag. Marc-Jan Eumann, der SPD-Medienpolitiker, bewertet dies allerdings als marktliberale Fehlentscheidung.
Letzten Endes hat es die DRPD dann doch gefreut, oder?
Die hat es natürlich auf jeden Fall gefreut. Die haben am Tag danach oder am Tag selbst sogar erstmal ordentlich gefeiert, kann man verstehen. Aber sie schütteln natürlich auch den Kopf über diese Einschätzung, dass das eine marktliberale Fehlentscheidung sei, weil die sagen, wir haben uns ja ganz richtig verhalten. Es gab Ausschreibungskriterien und nach denen haben wir uns beworben und die haben wir eingehalten und darum haben wir eben gewonnen. Hören wir mal Kurt Dreyer, Chefredakteur von DRPD.
Es kann jedenfalls nicht sein, dass es eine Ausschreibung gibt, wo eine Behörde für sich klare Kriterien definiert, wir uns viel Mühe geben, darauf einzugehen und diesen Wettbewerb dann gewinnen. Und man dann sagt, das passt uns aber politisch nicht. Wir haben ja nicht einen politischen Wettbewerb gewonnen, sondern wir haben mit unseren neutralen, unabhängigen Nachrichtendiensten uns beworben. Und diese Ausschreibung, das ist ja ein völlig normales Verfahren. Das findet hier hunderttausendfach jedes Jahr statt, dass öffentliche Behörden Ausschreibungen machen und wir gewinnen halt.
Aber warum hat sich nun das Auswärtige Amt dazu entschlossen, den Aspekt gerade des Auslands aus dem Agenturauftrag auszulassen?
Das ist schwer zu sagen, denn man muss wirklich feststellen an dieser Stelle, die Beteiligten halten sich äußerst bedeckt. Das ist also fast wie ein Minenfeld, da möchte eigentlich kaum jemand was sagen. Von einem entfremdeten Verhältnis zwischen dpa und dem Amt munkelt man, so viel habe ich rausgefunden. Das ist ja nach einer jahrzehntelangen Partnerschaft durchaus nichts Ungewöhnliches. Aber man muss sicherlich wirklich sagen, es geht eben doch um mehr als um einen Millionenvertrag. Für Marc-Jan Eumann, der sich als einziger sehr deutlich dazu geäußert hat, steht die Zukunft des deutschen Nachrichtenmarktes auf dem Spiel. Denn die dpa-Fremdsprachendienste, deren Arbeit für das Auswärtige Amt nun nicht mehr von Interesse ist, sieht er auch als Kulturträger, so ein bisschen wie das Goethe-Institut zum Beispiel, die staatsunabhängig das Bild von Deutschland im Ausland prägen. Das ist ein Gut, das eben durch die Kooperation mit dem Außenamt gefördert wurde und nun bedroht ist. Und das findet er nicht richtig. Und noch etwas stört Eumann, dass mit DRPD eine Agentur den Zuschlag bekommen hat, die ihre Mitarbeiter nicht nach Tarif bezahlt.
Nach meiner Kenntnis ist DRPD auch deswegen günstiger, weil ich höre, dass nicht alle dort Beschäftigten auch nach Tarif bezahlt werden und dass man unter diesen Umständen dann günstiger anbieten kann als andere. Schwierig wird es dann, wenn einer in diesem Markt agiert und sich eine Position verschafft, die den Wert von Nachrichten beschädigen können und den Wert des Nachrichtengeschäftes und durch die Kooperation mit einem US-amerikanischen Anbieter, mit AP, beinahe nach meinen Kenntnissen komplett auf ein außereuropäisches Korrespondentennetz verzichten kann.
Dessen ungeachtet sieht sich DRPD als gleichwertigen Marktpartner und kann diese Sorge nicht verstehen. Derzeit hat die Agentur nach eigenen Angaben 10 feste Auslandskorrespondenten, 12 Stellen sollen noch kommen. Und außerdem, so die Argumentation, übernehme man ja nicht einfach AP-Meldungen, sondern man überarbeite diese auch journalistisch. Wie hochwertig ihr Angebot ist, ließ sich DRPD jetzt übrigens auch durch eine Qualitätsstudie bestätigen, die sie in Auftrag gegeben hatte und die gestern in Berlin vorgestellt worden ist. Darin wurden rund 8.500 Meldungen von DPA und DAPD analysiert. Können wir mal Florian Kerkauf von der Unternehmensberatung Gold Media.
Die Wahrheit ist ja wie immer sehr vielschichtig und wir haben natürlich auch nur in dieser Studie einen Teil der Wahrheit betrachten können. Aus unseren Analysen konnten wir feststellen, dass beide Agenturen gewisse Stärken haben, ein bisschen unterschiedlich aufgestellt sind, aber im Grunde genommen auf Augenhöhe operieren.
Ein Fazit, das DAPD-Kritiker nicht gern hören werden. Allerdings eine Untersuchung, die Gegenteiliges belegt, gibt es bisher noch nicht.
Vom Gerichtsstreit DPA-DAPD berichtete Vera Linz. Zu DAPD und Aserbaidschan empfehle ich Ihnen stefan-niggemeier.de. When I saw you, the night was blue. Radio 1 mit dem Medienmagazin und jetzt gebe ich Ihnen noch Einblick in eine Mischung aus Fachtagung und Party. Die CDU lud nämlich wieder ein zu ihrer Medianight in die Parteizentrale und obwohl Medien eigentlich Ländersache ist, hat natürlich auch unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel schon ein Wörtchen mitzureden, denke ich. Zumindest ist es vielleicht interessant, was sie den anwesenden Partygästen gesagt hat. Ausschnittsweise hören Sie jetzt also Dr. Angela Merkel und die Keynote hielt Thomas Bellut. Er ist der ZDF-Intendant und ihn konnte ich im Anschluss auch noch kurz um ein Statement bitten. Aber zuerst die Bundeskanzlerin.
Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine überragende Bedeutung in Deutschland hat. ARD, ZDF, Deutschlandradio müssen im Wettbewerb des 21. Jahrhunderts objektive, verlässliche, glaubwürdige Informationsquellen sein. Und insofern würde ich sagen, sollten Sie keine Scheu haben, sich auf den Kern des Auftrages auch immer wieder zu konzentrieren und vielleicht auch über diesen Weg das Profil schärfen, wenngleich das sicherlich nicht ganz einfach ist. Thomas Bellut hat, als er seine Antrittspressekonferenz gemacht hat, 4 Themen genannt, die er sich vorgenommen hat. Das ZDF-Programm soll jünger werden. Ich weiß nicht, ob das Programm jünger werden soll oder mehr jüngere Zuschauer geworben werden sollen, aber wahrscheinlich meinen Sie, wenn das Programm jünger wird, gucken auch die Jüngeren wieder. Zweitens, es muss gespart werden. Das ist irgendwie im Trend. Drittens, das ZDF will Erster werden im Qualitätswettbewerb. Da äußere ich mich mal nicht dazu, wegen Gleichbehandlungsgründen. Und Doppelübertragung soll es nur noch bei massiv journalistischen Ereignissen geben. Ob Hochzeiten dazugehören von Royals, das werden wir mit Interesse verfolgen, oder Fußballspiele, die wahrscheinlich die massivsten journalistischen Ereignisse sind, aber auch nicht die billigsten. Naja, schauen wir mal. Ich hatte im letzten Jahr schon eine etwas kritische Anmerkung zu der royalen Hochzeit gemacht. Vielleicht geben Sie uns heute ein bisschen Aufklärung.
Frau Bundeskanzlerin, ich werde Punkte aus Ihrer Rede natürlich aufgreifen. Eins kann ich gleich abräumen bei den Royals. Wir hatten heute in Schweden ein Ereignis, das wir übertragen haben. Ich habe leider vergessen, ob es eine Verlobung oder eine Hochzeit oder eine Taufe war, weil ich mich, was war's? Taufe, danke, weil ich mich auf diese Rede vorbereitet habe. Und die ARD hat es nicht übertragen. Und beim nächsten Ereignis wird die ARD es übertragen. Gegen diese Veranstaltung ist nichts zu sagen. Übrigens deutlich mehr jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer als bei politischen Sendungen. Ich muss es leider sagen. Und wir werden uns nur dann nicht auseinanderschalten. Sie haben es richtig gesagt, Frau Bundeskanzlerin, bei historisch wichtigen Ereignissen. Das kann zum Beispiel nur ein Thronwechsel in einem wichtigen Land sein, ein tragisches Ereignis oder anderes. Ich glaube, das kriegen wir hin, Herr Butkus, dass wir uns da einigen. Also, die letzten Redner der Medianight waren ja Herr Schindler von Google und Herr Müller-Blumenkohn von Spiegel.de. Das ist verständlich, denn das Netz verzeichnet ja Jahr für Jahr die steilsten Zuwachsraten. Die Printmedien stagnieren übrigens auch in Ländern, in denen es kein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem gibt. Und das alte lineare Fernsehen ist ja oft totgesagt worden. Bill Gates war der größte Prophet. Der hat vor 5 Jahren gesagt, wir sind heute, also 2012, erledigt. Nun, er hat sich geirrt im letzten Jahr und ich muss Ihnen das leider sagen, hat der Durchschnittsdeutsche 3 Stunden und 45 Minuten Fernsehen geguckt. Ob er jeweils dabei war, weiß ich nicht, das können wir nicht messen. Das ist jedenfalls ein Allzeithoch. Das gute alte Fernsehen lebt also noch und ich weiß, vor allem die Vertreter der Privatsender werden sagen, altes Fernsehen und denken ans ZDF. Okay, der Frage muss ich mich stellen. Sie haben es ja auch angesprochen. Kürzlich wurden wir kritisiert, dass wir einen Film über Sterbehilfe in den späten Abend geschoben haben, weil er uns nicht gut gefallen hat. Und viele Kritiker und der Regisseur vermuteten, wir hätten unseren Zuschauern diesen harten, bedrückenden, schweren Film nicht zumuten wollen. Da muss ich Ihnen aber sagen, bei einem Durchschnittsalter von 61 Jahren trifft ein solcher Film unser Publikum ja nicht unvorbereitet. Klar ist, dass ich daran arbeiten möchte, dass das Durchschnittsalter nicht weiter ansteigt, vielleicht in einigen Jahren ja zurückgeht. Man muss aber da bedenken, dass, ja, öffentlich-rechtliche sind auch zur Selbstironie fähig, dass über 60-Jährige sich bis 2040 nahezu verdoppeln, wenn die Statistiker recht haben. Trotzdem, die Jüngeren zahlen auch Gebühren, also müssen sie dafür bekommen. Die Digitalkanäle liefern das zum Beispiel vom ZDF, aber auch Kika, Phoenix, Arte und Dreisat, da sind sie überproportional vertreten. Eine krampfhafte Verjüngung des ZDF-Programms wäre sicherlich falsch. Politische Hintergrundinformationen sind nun mal von der Natur her, wenn sie nicht skandalgefüttert sind, eben eher von der Publikumsstruktur älterer. Zum Beispiel Maybritz Illner, die für mich die beste, ich bin ja natürlich subjektiv dort, politische Talkshow ist, ist hervorragend gemacht, aber eben auch nicht von der Publikumsstruktur der viel jünger. Günter Jauch war am Sonntag jünger, weil er Sarrazin da hatte. Ich glaube auch nicht, dass es ein Dauermittel sein kann. Noch einen kurzen Satz zu den Digitalkanälen, nur zur Erinnerung. Die sind ja gegründet worden bei ARD und ZDF, weil die Politik uns gebeten hat, die Digitalisierung anzuziehen. Das darf man nicht vergessen. Und dann wurde uns erlaubt, sie umzuwandeln in Neo-Infokultur. Auch das von den Bundesländern in einem Staatsvertrag gegossen, von unseren Gremien genehmigt. Neo läuft jetzt prächtig. Der Infokanal versucht mit Dokumentation, mit junger Politik, ein ganz wichtiges Feld, einfach Punkte beim jüngeren Publikum zu machen, das gelingt ihm immer besser. Und ZDF Kultur versucht, originelle Kulturprogramme anzubieten. Wenn allerdings eines der Programme dauerhaft wenig Resonanz hat, dann muss man natürlich darüber diskutieren. Grundsätzlich halte ich es für völlig richtig, über die Gesamtaufstellung des öffentlich-rechtlichen Systems nachzudenken. Für das ZDF, ich habe es erwähnt, stellt sich zudem die Frage, was ist denn finanzierbar? Ganz klar.
Herr Belluc, Jörg Warner noch mal ganz kurz. Ja, Sie müssen gleich zur Kanzlerin Abendessen. Ja, aber bei der CDU zu sprechen ist ja nicht jedermanns Sache erstens und zweitens auch nicht Gelegenheit dafür oft da. Was war denn die wichtigste Botschaft, die Sie heute hier rüberbringen wollten?
Naja, dass es Spaß macht, öffentlich-rechtliches Fernsehen zu machen, dass ich an diese Idee glaube und ich habe das Gefühl, die CDU glaubt auch daran, an das grundsätzlich Gute im öffentlich-rechtlichen System.
Haben Sie wirklich den Eindruck?
Ja, den habe ich schon. Also ich habe hier schon eine Zustimmung gespürt. Natürlich sind die Rahmenbedingungen deutlich anders geworden in den letzten Jahren. Mehr Druck Richtung Ökonomie, Beitragsstabilität und anderes. Aber ich halte das nicht für erschreckend.
Aber hier, die Bundeskanzlerin macht ja nicht Landespolitik und dort sitzen ja eigentlich diejenigen, die darüber diskutieren, ihnen die Kanäle wegzunehmen.
Naja, wegnehmen. Wir reden grundsätzlich über dieses Thema, aber Sie haben ja heute auch gehört, ich habe keinen weggenommen, keinen kassiert. Nur ich muss mich natürlich mit dem Thema beschäftigen. Aber das mache ich nicht auf Druck der Politik, das können Sie mir glauben. In erster Linie werde ich das mit meinen Gremien, das ist zwar auch Politik, aber die haben es mir ja genehmigt oder meinem Vorgänger genehmigt. Also das ist eine Diskussion, die ich wirklich gelassen angehen werde.
Thomas Bellot, er ist der ZDF-Intendant und war Gast bei der CDU Media Night, die dann überging in den gemütlichen Teil oder wie vielleicht man auch sagen kann, in den Show-Teil. Denn dann spielte man 100 Jahre Medienstadt Babelsberg durch, also mit der Ufergeschichte und so weiter. Und da werden Sie auch gleich einen Musiktitel hören, der zu den Lieblingstiteln von Dr. Angela Merkel gehört. Aber zunächst erstmal das hier.
Radio 1.
Das ist das Los der Podcasts. Leider kann ich Ihnen diesen Titel jetzt an dieser Stelle nicht spielen. Er sei nur erwähnt, Come Between the Lights aus dem Film Solo Sunny. Das war der Showteil 100 Jahre Babelsberg oder zumindest Film in Babelsberg kombiniert mit Filmmusik und da eben dieser Titel. Aber Sie können in diesem Podcast die Reden bzw. die Interviews hören. Tanja Samrotzki wird Sie durch den Abend geleiten. Er wird hier in 47 Minuten bei Ihnen am Ohr vorbeiziehen. Hören Sie nun, was nur die Partygäste der CDU Media Night ungeschnitten so gehört haben.
Ja, meine Damen und Herren, unsere Runde hat sich gerade beträchtlich erweitert. Ich darf jetzt ganz herzlich die Gastgeberin des heutigen Abends begrüßen, die Parteivorsitzende der CDU Deutschlands, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel. Herzlich willkommen zu Hause. Die meisten Zeitungen haben inzwischen Redaktionsschluss. Die Agenturen haben das Wichtigste gesendet. Die meisten Nachrichtenbeiträge sind geschnitten. Und so bereichern uns jetzt auch die Kolleginnen und Kollegen, die noch fleißig waren, während hier auch fleißig und leidenschaftlich diskutiert wurde über die Zukunft der Medien. Besonders begrüßen aus dem arbeitsamen Kreis derer, die etwas später gekommen sind, möchte ich den Intendanten des ZDF, wo ist er, Thomas Bellut, guten Abend. Sie werden uns gleich mit einer Keynote erfreuen. Und ich begrüße ebenso herzlich Hans-Ulrich Jörges aus der Chefredaktion des Stern, der gleich auch noch eine tragende, wenn gleich auch nicht ganz gewohnte Rolle spielen wird. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Zuvor werfen wir aber noch einen Blick auf die CDU. Ihre kleine Schwester in Bayern lädt zu Facebook-Partys in Edeldiscos und macht übers Fernsehen Personalpolitik. Die große Schwester selbst holt ihren Twitter-König an den Kabinettstisch und hat eine Vorsitzende, die beim Simsen jeden Piraten abhängt. Ganz offensichtlich wird Medienkompetenz in der CDU groß geschrieben. Umso mehr freuen wir uns auf die medienpolitischen Impulse der Vorsitzenden der CDU, Frau Dr. Angela Merkel.
Ja, lieber Bernd Neumann, lieber Hermann Gröhl, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, Herr und aus dem Kabinett natürlich, Herr Bellut und Herr Jörges als die, die nach mir noch Impulse geben, aber vor allen Dingen Sie, die Sie zahlreich zur Media Night der CDU heute wieder gekommen sind. Wir haben uns in diesem Jahr, nachdem viele von Ihnen schon fleißig auf den Panels gearbeitet haben, entschieden, einen Intendanten eines öffentlich-rechtlichen Senders einzuladen, den noch nicht so lange im Amt befindlichen Intendanten Thomas Bellut, und erhoffen uns aus diesem Bereich interessante Beiträge. Und damit Herr Bellut nicht nur ganz alleine redet, haben wir Herrn Jörges gebeten, ihm dann noch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Mal sehen, ob er das auch bei Nicht-Politikern kann. Wir werden aufmerksam verfolgen, ob es genauso harsch zugeht wie mit uns. Ich möchte mich bei allen, die in den Panels schon gearbeitet haben, ganz herzlich bedanken, dass Sie uns wieder Anregungen gegeben haben, auch für unsere politische Arbeit in der Medienpolitik, denn die Media Night ist ja eine Mischung aus ernsthafter Arbeit und Spaß, wobei die Spaßkomponente gern Mitternacht zunimmt und am Anfang alles noch recht seriös aussieht. Später ist es vielleicht auch noch seriös, aber sieht nicht mehr so aus. Jedenfalls, seitdem wir die Media Night hier bei der Christlich-Demokratischen Union veranstalten, haben wir Jahr für Jahr das Gefühl, dass wir eher in einem sich schneller verändernden Medium arbeiten, als dass die Dinge langsamer gehen. Das ist nicht für alle Bereiche so. Und so haben wir jetzt auch natürlich vieles erleben können, was unsere Medienwelt verändert. Ich will nur daran erinnern, dass die Zuschauer via Satellit nun nur noch digitales Fernsehen empfangen können. Und wir haben natürlich Jahr für Jahr auch ähnliche Diskussionen, nicht nur über technische Neuheiten, sondern auch über ethische Fragen, wie die sich an die Medien stellen, zum Beispiel aufgekommen angesichts des Prozesses gegen den Attentäter von Oslo. Soll man so etwas live übertragen? Sollte man darauf verzichten? Über Fragen der Internetbilder, die uns erreichen aus Syrien, soll und darf man diesen Bildern trauen oder muss man sie gerade senden? Und wir wollen natürlich genau solche Fragen auch dann immer wieder der Diskussion zuführen, weil auch als Partei, als Volkspartei, wir uns dazu eine Meinung erarbeiten müssen. Im Zentrum der Diskussionen, die vielleicht heute auch im Anschluss an das, was Thomas Bellot uns zu sagen hat, stehen, sind natürlich auch die Fragen des fairen Wettbewerbs zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk und die Frage des fairen Wettbewerbs zwischen dem Rundfunk und den Printmedien im digitalen Zeitalter, wenn die Dinge verschwimmen. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine überragende Bedeutung in Deutschland hat. ARD, ZDF, Deutschlandradio müssen im Wettbewerb des 21. Jahrhunderts objektive, verlässliche, glaubwürdige Informationsquellen sein. Und insofern würde ich sagen, sollten Sie keine Scheu haben, sich auf den Kern des Auftrages auch immer wieder zu konzentrieren und vielleicht auch über diesen Weg das Profil schärfen, wenngleich das sicherlich nicht ganz einfach ist. Thomas Bellot hat, als er seine Antrittspressekonferenz gemacht hat, 4 Themen genannt, die er sich vorgenommen hat. Das ZDF-Programm soll jünger werden. Ich weiß nicht, ob das Programm jünger werden soll oder mehr jüngere Zuschauer geworben werden sollen, aber wahrscheinlich meinen Sie, wenn das Programm jünger wird, gucken auch die Jüngeren wieder. Zweitens, es muss gespart werden. Das ist irgendwie im Trend. Drittens, das ZDF will Erster werden im Qualitätswettbewerb, da äußere ich mich mal nicht dazu, wegen aus Gleichbehandlungsgründen. Und Doppelübertragung soll es nur noch bei massiv journalistischen Ereignissen geben. Ob Hochzeiten dazugehören von Royals, das werden wir mit Interesse verfolgen, oder Fußballspiele, die wahrscheinlich die massivsten journalistischen Ereignisse sind, aber auch nicht die billigsten. Naja, schauen wir mal. Ich hatte im letzten Jahr schon eine etwas kritische Anmerkung zu der royalen Hochzeit gemacht. Vielleicht geben Sie uns heute ein bisschen Aufklärung. Wenn wir über den Kern des Auftrages sprechen, dann führt das natürlich auch zu einer Diskussion über die notwendige Anzahl der Digitalkanäle. Und vielleicht auch von mir hier ich habe gehört, der Staatsminister Neumann hat schon provokative Anmerkungen in Richtung des Urheberrechts gemacht, von mir vielleicht auch eine provokative Anmerkung, dass ARD und ZDF sich vielleicht ein bisschen als Partner verstehen und nicht nur als Konkurrenten. Das könnte in Zeiten der sowieso immer schwieriger zu gewinnenden Übersichtlichkeit sicherlich hilfreich sein, aber das werden Sie selbstverständlich selber entscheiden. Dritte Programme. Da wage ich die Bemerkung, regionale Dinge sind immer von großem Interesse. Tatortwiederholung natürlich auch schön, aber noch mehr über das Leben vor Ort könnte vielleicht auch nicht schaden. Und was manch einer bedauert, dass hochwertige, interessante Sendungen, jedenfalls für manche Leute, immer später gesendet werden. Ich gehöre nicht zu den früh ins Bett gehern, aber ich glaube, dass man da auch aufpassen muss, weil wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach immer denken, dass dort der Platz sein könnte, wo man es auch noch in einer normalen oder zugänglichen Sendezeit sehen muss. Ich sagte aber schon, meine Anmerkungen sind eigentlich aus Liebe zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht, nicht etwa falsch zu verstehen. Und wenn wir auf den Wettbewerb kommen, dann will ich für die CDU noch einmal sagen, dass wir eine Reform des Medienkonzentrationsrechts wollen, damit die Vielfalt und die Qualität der Medien auch in Zukunft gesichert wird. Und deutsche Medienunternehmen dürfen im Inland nicht schlechter gestellt werden als international agierende Häuser. Fairer Wettbewerb bezieht sich natürlich auch auf die Konkurrenz, ich sagte das schon, zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Verlagen. Und da haben wir die Hoffnung, das will ich an dieser Stelle einfach sagen, ob Sie vielleicht versuchen können, in den Fragen der Online-Angebote das Ganze außergerichtlich beizulegen. Das würde, glaube ich, auch viel Streit ersparen. Wir haben das große Thema, das ich selbstverständlich hier nicht abschließend behandeln kann, natürlich, wie können wir die Leistungen der Verlage, wie können wir überhaupt Leistungen im Internet schützen? Und ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage haben wir im Koalitionsvertrag angekündigt. Wir haben das im Grundsatz auch in der Koalition beschlossen. Aber wir erleben an diesen Punkten, wie aufgeheizt die Diskussion stattfindet, wie auch in einer Volkspartei der Riss hier durch die Mitglieder, durch die verschiedenen Interessenten geht. Ich glaube, dass die CDU ist da nicht die einzige Volkspartei, der es so geht. Und insofern ist das nicht ganz einfach. Ich sage hier allerdings ganz klar, das Schutz des geistigen Eigentums, mit diesem allgemeinen Satz will ich es dann auch belassen, aber der Schutz des geistigen Eigentums muss gewährleistet sein. Wir können nicht alles zum Nulltarif anbieten. Das wird zu einer großen Verflachung führen und deshalb ist das wichtig. Aber wir erleben, und das ist der Unterschied zu vergangenen Zeiten, hier ist es mit der einfachen Rechtsetzung nicht getan, sondern hier muss auch eine gesellschaftliche Diskussion geführt werden, hier muss überzeugt werden, hier müssen auch diejenigen, die geistiges Eigentum produzieren, wir sind hier mit den verschiedenen Branchen auch im Gespräch, müssen sehr klar auftreten, wir müssen vielleicht auch offensiver noch Diskussionen im Deutschen Bundestag, Anhörungen und Ähnliches führen, denn wir müssen gerade bei der jungen Generation dafür werben, dass das, was für manch einen ganz selbstverständlich war, in Zukunft auch noch Gültigkeit hat. Und wir müssen vor allen Dingen, weil, wie eben schon gesagt wurde, unser Obertwitterer hier ist, Peter Altmaier, wir müssen vor allen Dingen auch die Diskussionen intensiv im Netz führen als Partei. Es reicht nicht mehr, heute über einen kleinen Artikel in einer regionalen Zeitung zu veröffentlichen. Auch da muss sie geführt werden, die Diskussion, aber sie muss eben auch in den modernen Medien geführt werden. Netzneutralität, auch das ein wichtiger Punkt, die wertneutrale Datenübertragung. Wir haben hier mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes bestehenden Schutz weiter ausgebaut und wir wollen natürlich auch bei allen schutzwürdigen Interessen, ich bin jetzt gerade mal bei der Datenspeicherung im Sinne der Kriminalitätsbekämpfung, wo wir noch eine europäische Richtlinie umzusetzen haben, vor allen Dingen das Transparenzprinzip ganz hochhalten. Ich glaube, die Menschen sind heute extrem allergisch geworden, wenn es um den Eindruck geht, dass man etwas hinterm Berg hält, dass man etwas nicht transparent macht, dass man Entscheidungsmechanismen nicht darlegt. Und deshalb ist der Transparenzgedanke extrem wichtig. Wir haben das im Zusammenhang mit ACTA jetzt wieder erlebt. Wenn irgendwo der Eindruck entsteht, hier soll etwas hinter verschlossenen Türen gemacht werden, nicht deutlich ausgesprochen werden, nicht öffentlich diskutiert werden, dann ist es eigentlich an vielen Stellen schon zum Scheitern verurteilt. Das zeigt, dass sich die mediale Welt so verändert hat, dass heute viele, viele Menschen auch sehr viel stärker partizipieren, teilnehmen, sich einbringen, was zu dem noch schwierigeren Thema der Anonymität und der Personalität führt. Wie weit kann ich anonym sein und wie weit kann ich dann muss ich mich als Person auch zu erkennen geben. Allerdings verfolge ich mit Beruhigung, dass bei neuer entstandenen Parteien die persönliche Anwesenheit auf dem Parteitag dann doch irgendwie noch erforderlich ist, wenn man sich einbringen will als Delegierter. Und insofern muss man vielleicht lernen, Diskussionsprozesse bis zu einem bestimmten Punkt durchaus auch abstrakt zu führen, anonym zu führen. Und dann irgendwann muss man sich als Person in der Demokratie aber auch bekennen, wer man ist und wofür man steht. Dafür werde ich jedenfalls werben. Und insofern wird es zwischen der virtuellen Welt des Netzes und der realen Welt viele Ergänzungen, viele Erweiterungen auch geben, aber irgendwo auch immer wieder die Berührungspunkte, wo wir wie Sie dann als Person auf den Schirm treten oder in den Saal treten. Herzlich willkommen noch einmal alle, die sich hier personell befinden und ein herzliches Willkommen auch denen, die vielleicht anonym irgendwo im Hintergrund mitdiskutieren. Und jetzt freuen wir uns auf Thomas Bellot.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für die Begrüßung. Sehr geehrte Ministerinnen, Minister, so viel politische Prominenz habe ich eigentlich nur noch gesehen, als ich politischer Journalist war. Es ist mir selten gegeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Konkurrentinnen und Konkurrenten, liebe Damen und Herren, ich habe 15 Minuten Zeit und werde Ihnen sicherlich nicht die ganze Zeit erzählen, dass wir die einzig Guten in der Medienlandschaft sind. Das ist viel zu gefährlich, weil mich ja gleich die Wirklichkeit in der Form von Herrn Jörges ereilen wird. Das darf ich Ihnen versichern. Natürlich möchte ich einige Argumente bei Ihnen parken, weshalb es vielleicht doch sinnvoll ist, dass es uns Öffentlich-Rechtliche gibt, subkutan vorsichtig. Und Frau Bundeskanzlerin, ich werde Punkte aus Ihrer Rede natürlich aufgreifen. Eins kann ich gleich abräumen bei den Royals. Wir hatten heute in Schweden ein Ereignis, das wir übertragen haben. Ich habe leider vergessen, ob es eine Verlobung oder eine Hochzeit oder eine Taufe war, weil ich mich, was war's? Taufe, danke, weil ich mich auf diese Rede vorbereitet habe. Und die ARD hat es nicht übertragen. Und beim nächsten Ereignis wird die ARD es übertragen. Gegen diese Veranstaltung ist nichts zu sagen. Übrigens deutlich mehr jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer als bei politischen Sendungen. Ich muss es leider sagen. Und wir werden uns nur dann nicht auseinanderschalten. Sie haben es richtig gesagt, Frau Bundeskanzlerin, bei historisch wichtigen Ereignissen. Das kann zum Beispiel nur ein Thronwechsel in einem wichtigen Land sein, ein tragisches Ereignis oder anderes. Ich glaube, das kriegen wir hin, Herr Butkus, dass wir uns da einigen. Also, die letzten Redner der Media Night waren ja Herr Schindler von Google und Herr Müller-Blumenkohn von Spiegel.de. Das ist verständlich, denn das Netz verzeichnet ja Jahr für Jahr die steilsten Zuwachsraten. Die Printmedien stagnieren übrigens auch in Ländern, in denen es kein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem gibt. Und das alte lineare Fernsehen ist ja oft totgesagt worden. Bill Gates war der größte Prophet. Der hat vor 5 Jahren gesagt, wir sind heute, also 2012, erledigt. Nun, er hat sich geirrt im letzten Jahr und ich muss Ihnen das leider sagen, hat der Durchschnittsdeutsche 3 Stunden und 45 Minuten Fernsehen geguckt. Ob er jeweils dabei war, weiß ich nicht, das können wir nicht messen. Das ist jedenfalls ein Allzeithoch. Das gute alte Fernsehen lebt also noch und ich weiß, vor allem die Vertreter der Privatsender werden sagen, altes Fernsehen und denken ans ZDF. Okay, der Frage muss ich mich stellen, Sie haben es ja auch angesprochen. Kürzlich wurden wir kritisiert, dass wir einen Film über Sterbehilfe in den späten Abend geschoben haben, weil er uns nicht gut gefallen hat. Und viele Kritiker und der Regisseur vermuteten, wir hätten unseren Zuschauern diesen harten, bedrückenden, schweren Film nicht zumuten wollen. Da muss ich Ihnen aber sagen, bei einem Durchschnittsalter von 61 Jahren trifft ein solcher Film unser Publikum ja nicht unvorbereitet. Klar ist, dass ich daran arbeiten möchte, dass das Durchschnittsalter nicht weiter ansteigt, vielleicht in einigen Jahren ja zurückgeht. Man muss aber da bedenken, dass, ja, öffentlich-rechtlich sind auch zur Selbstironie fähig, dass über 60-Jährige sich bis 2040 nahezu verdoppeln, wenn die Statistiker recht haben. Trotzdem, die Jüngeren zahlen auch Gebühren, also müssen sie dafür bekommen. Die Digitalkanäle liefern das zum Beispiel vom ZDF, aber auch Kika, Phoenix, Arte und Dreisat, da sind sie überproportional vertreten. Eine krampfhafte Verjüngung des ZDF-Programms wäre sicherlich falsch. Politische Hintergrundinformationen sind nun mal von der Natur her, wenn sie nicht skandalgefüttert sind, eben eher von der Publikumsstruktur älterer. Zum Beispiel Maybritz Illner, die für mich die beste, ich bin ja natürlich subjektiv dort, politische Talkshow ist hervorragend gemacht, aber eben auch nicht von der Publikumsstruktur sehr viel jünger. Günther Jauch war am Sonntag jünger, weil er Sarrazin da hatte. Ich glaube auch nicht, dass es ein Dauermittel sein kann. Politischer Talk ist übrigens auch nichts Schlimmes. Es ist immerhin der Versuch, Politik an die Bürger zu bringen. Wir werden auch in den Nachrichten nichts dramatisch verändern, um jünger zu werden. Wenn wir zum Beispiel über politische Debatten im Bundestag berichten und bei uns ist es halt üblich, alle Positionen aller Parteien wenigstens aufscheinen zu lassen, wissen wir aus unseren Untersuchungen, das macht uns nicht jünger. Aber sollen wir es deshalb lassen? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Auch Boulevardthemen taugen da nichts. Ich war jetzt selbstkritisch, was unsere Altersstruktur angeht. Übrigens, RTL-Zuschauer sind im Schnitt 51, Tendenz steigend, so viel jünger sind sie auch nicht. Ich könnte Ihnen noch andere Beispiele sagen. Es gibt bei uns in der Primetime durchaus gute Nachrichten. Das Heute-Journal zum Beispiel hat im letzten Jahr nicht nur insgesamt zugelegt, sondern auch bei den jüngeren Zuschauern mit ganz solider, normaler Information. Das liegt an der Qualität der Sendung, aber auch am besseren Vorlauf der Sendung durch unterhaltende Sendungen. Und ich muss Ihnen sagen, ohne Unterhaltung kann man ein Vollprogramm nicht sinnvoll betreiben. Es geht auch im Öffentlich-Rechtlichen nicht. Und wenn Sie nicht eine gewisse Dominanz, zumindest am Abend, entwickeln, dann ist auch das Heute-Journal, so gut es gemacht ist, nicht in der Lage, publizistisch wirklich wirksam zu sein. Denken Sie an das doppelte Interview von Horst Seehofer, das er sich dort erarbeitet hat, sage ich mal. Gut, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Ich könnte auch alternativ das Interview von Klaus Kleber mit Mahmoud Ahmadinejad anführen. Also wenn diese Personen nicht wissen, die Sendung ist wichtig, dann kommen sie nicht. Es gibt auch die Regel, je krisenhafter die Zeiten sind, beispielsweise im letzten Jahr Fukushima und Nordafrika, desto höher sind die Quoten, also die Akzeptanz für die Nachrichten. Beruhigend, dass das ZDF und die Kollegen von der ARD in solchen Zeiten besonders angelaufen werden. So gesehen halten wir auch Kompetenz vor, um es dann abrufen zu können. Wir können uns über die Unterstützung durch die Berliner Politik in den letzten Wochen bei der Unterstützung unserer Nachrichtenquoten auch nicht beklagen, muss ich auch sagen. Also ein Sender wie das ZDF braucht den Erfolg, damit Qualität natürlich unser entscheidendes Kriterium, das ist ganz unstrittig, zur Geltung kommt. Und ich will das Thema Champions League durchaus in dieser Runde, muss das ja nutzen, aufgreifen. Warum haben wir denn das gekauft, obwohl vorher Sat.1 bis letzten Samstag es hatte? Klar, es ist ein Premium-Ereignis, das sehr viel Geld kostet. Es ist sehr erfolgreich. Das Ja zu auch unterhaltenen Sportelementen in den öffentlich-rechtlichen Gründungsurkunden ist ja fest fixiert. Auch das Verfassungsgericht hat mehrfach gesagt, ihr sollt informieren, ihr sollt bilden, ihr sollt Kultur verbreiten, aber ihr müsst auch unterhalten, weil sie genau wussten, wenn das nicht kommt, kann das kein wirksames Instrument sein. Wir haben uns in diesem Fall eben für diese Sportevents entschieden. Seit vielen Jahren, im Augenblick ist Hollywood, deshalb ist auch die Konkurrenz, die Führung der Konkurrenz nicht da, die Messe in Los Angeles, werden die Serien und Fernsehfilme und Filme für den deutschen Markt quasi versteigert. Und die sind natürlich für die Privatsender besonders interessant. Sie sind beständig, sie sind wiederholbar, eine ideale Plattform. Sportgroßereignisse sind schwerer am Markt zu refinanzieren und sie sind aber gleichfalls für das Publikum außerordentlich wichtig. Deswegen will ich hier klar sagen, Sport hilft uns, Resonanz zu finden. Wir brauchen diese Leuchttürme der Beachtung. Und bei uns werden in Zukunft in den Halbzeitpausen der Champions League Nachrichten laufen mit doppelt so vielen Zuschauern als sonst üblich. Das als kleiner Hinweis für potenzielle Interviewgäste. Jetzt habe ich etwas Kritisches zu den Privatsendern, zu Sat.1 gesagt. Und ich hatte mir fest vorgenommen, nur nett über die private Konkurrenz zu sprechen. Und ich werde auch kein Wort zum Tagesprogramm von RTL und Sat.1 sagen, kein einziges Wort. Denn bei allen Streitigkeiten, das duale System funktioniert doch. Die aktuellen Geschäftszahlen, ich habe es mir für diese Veranstaltung noch mal angesehen, vom ersten Quartal 2011, RTL hat sich erneut verbessern können im Umsatz. ProSieben Sat.1 nicht nur den Umsatz gesteigert, sondern auch den Gewinn. Die Renditen der beiden großen Privatsendergruppen in Deutschland sind im Europavergleich einfach ganz weit vor. Deswegen Glückwunsch an Frau Schäferkort und Herrn Ebling und das meine ich völlig ironiefrei. Ich behaupte, auch durch die Grundversorgung von ZDF und ARD können sich die Privatsender voll dem Erzielen von Gewinnen konzentrieren. Ihre wirklichen Konkurrenten um Werbung sind doch Google und Yahoo und nicht ARD und ZDF. Dass wir jetzt Echo gefunden haben, Frau Bundeskanzlerin, beim Schutz vom geistigen Eigentum, finde ich hervorragend. Das ist eine Sache, die uns alle bekümmert, auch die vielen Produzenten, die hier sind. Ihre Ware, was die Kreativen herstellen, muss geschützt werden. Es wird ja da weitere Gespräche geben und darüber freue ich mich. Ich möchte das Podium hier nutzen, auch nochmal einen Satz zum Thema Werbung zu sagen. Noch ist doch offen, wie die Einnahmen aus dem neuen Rundfunkbeitrag ausfallen werden. Die neueren Prognosen deuten aber an, dass die politische Zusage der Beitragsstabilität bei höherer Belastungsgerechtigkeit eingelöst werden kann. Sollten wirklich Mehreinnahmen erzielt werden, wird die KEF dies bei der nächsten Gebührenrunde anrechnen. Ein Geldsegen für die Öffentlich-Rechtlichen gibt es dann nicht. Verbreitet gibt es den Wunsch, ARD und ZDF die Werbung wegzunehmen. Ich trete dem hier, obwohl ich weiß, dass ich eine Minderheitenposition vertrete, entschieden entgegen. Nehmen Sie sich und uns durch die Abschaffung der Werbung nicht die Option der längerfristigen Stabilisierung des Beitrags. Längerfristige Stabilisierung, ich sage es nochmal, weil es doch eine Positionsveränderung ist. In Frankreich hatte der frühere Präsident Sarkozy zunächst den öffentlich-rechtlichen Sendern die Werbung am Abend nach dem deutschen Modell verboten. Er wollte dann auch die Tageswerbung verbieten. Nach Protesten vor allem aus der Wirtschaft hat er das zurückgenommen. Den Privatsendern hat das nachweislich fast gar nichts in Frankreich geholfen. Und bitte, bevor Sie sich entscheiden, liebe Medienpolitiker, sprechen Sie darüber auch mit den deutschen Unternehmen, mit der Werbewirtschaft. Die sind doch unverdächtig, Lobbyisten fürs öffentlich-rechtliche System zu sein. Ich habe schon verstanden, dass die Grenzen der Ausdehnung des öffentlich-rechtlichen Systems erreicht sind. Gebührenstillstand heißt natürlich sparen, priorisieren. Zudem muss das ZDF auf Wunsch der KEF bis 2016 etwa 300 Stellen abbauen. Ich werde also kein fröhlicher Gründungsintendant sein können. Wer neue Angebote will, der muss auf Altes verzichten oder anderes verzichten. Noch einen kurzen Satz zu den Digitalkanälen, nur zur Erinnerung. Die sind ja gegründet worden bei ARD und ZDF, weil die Politik uns gebeten hat, die Digitalisierung anzuziehen. Das darf man nicht vergessen. Und dann wurde uns erlaubt, sie umzuwandeln in Neo-Infokultur. Auch das von den Bundesländern in einem Staatsvertrag gegossen, von unseren Gremien genehmigt. Neo läuft jetzt prächtig. Der Infokanal versucht mit Dokumentation, mit junger Politik, ein ganz wichtiges Feld, einfach Punkte beim jüngeren Publikum zu machen, das gelingt ihm immer besser. Und ZDF Kultur versucht, originelle Kulturprogramme anzubieten. Wenn allerdings eines der Programme dauerhaft wenig Resonanz hat, dann muss man natürlich darüber diskutieren. Grundsätzlich halte ich es für völlig richtig, über die Gesamtaufstellung des öffentlich-rechtlichen Systems nachzudenken. Für das ZDF, ich habe es erwähnt, stellt sich zudem die Frage, was ist denn finanzierbar? Ganz klar. Finanzierbarkeit und Vernunft gilt auch für ein anderes Thema. Es wurde auch angesprochen von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin. Das ZDF kann und will keine Internetzeitung anbieten. Wir setzen hier noch mehr auf Bewegtbilder. Das ist unser Spezialgebiet. Gerichtlich geht es zurzeit um die Tagesschau-App. Das ZDF ist da in der zweiten Reihe. Für das ZDF sage ich, für mich gilt schon jetzt der gemeinschaftliche Geist der Vereinbarung, die zurzeit, obwohl nur winzige Unterschiede in den Formulierungen sind, auf Eis liegt. Wir werden den Verlegern sicher keine Geschäftsmodelle zerstören. Ich bin auch dafür, besser einigen als klagen. Zum Klagen hat das ZDF insgesamt keinen Anlass. Wir sind, jetzt kommt ein Hauch von Selbstlob, in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr Marktführer, obwohl wir auch viele Informationen anbieten. Wir können es uns durchaus leisten, in der Qualität unserer Programme alles zu geben, immer mal wieder wenig Quotenträchtiges in der Primetime zu zeigen, das ist richtig. Wir sind natürlich mal gut und mal verbesserungsfähig. Mir wäre es lieber als grobe Linie noch mehr Fakten als Meinungen, mehr recherchierte Dokus und Berichte als kecke, subjektive Betrachtung. Das wäre für mich ein Fortschritt. Der Fernsehrat des ZDF hat mich ja gewählt, nachdem ich mich unmissverständlich zur Unabhängigkeit journalistischer Arbeit erklärt habe. Und ich fühle mich da von der großen Mehrheit voll unterstützt. Das Publikum erwartet das ohne Zweifel auch von uns. Es darf keine taktischen Voreingenommenheiten geben in der publizistischen Arbeit. Allerdings auch, das ist die andere Seite der unabhängigen Arbeit, keine Einseitigkeiten. Darauf gilt es auch zu achten. Am Ende, wenn ich vor einer politischen Partei in Berlin sprechen kann, möchte ich mich herzlich für Ihre meistens unfreiwillige, manchmal auch spontan freudige Mitarbeit an einer Sendung des ZDF bedanken, an der Heute-Show mit Oliver Welke. Wir brauchen Sie dort. Politik und Humor passen doch zusammen. Wir haben diese Sendung abgekupfert in den USA, da gibt es das Vorbild, die Daily Show. Barack Obama hat, bevor er Präsident wurde, dort seinen Durchbruch in den Vorwahlen mitgeschafft durch einen Auftritt. Das muss jetzt bei uns nicht sein. Ich glaube, da brauchen wir noch einen Sprung, bis Politiker wirklich dort glücklich werden, wenn sie interviewt werden. Aber ich gebe zu, manchmal tut es auch weh, vor allem wenn man in der Regierung ist. Aber noch schlimmer ist es doch, wenn man gar nicht erwähnt wird. Die Heute-Show ist auch dank Ihrer Mitwirkung unsere jüngste Politsendung. Und das freut mich sehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Thomas Bellut. Ich finde, gerade als Sie von Ihrer Zeit als Hauptstadtkorrespondent sprachen, eingangs, da klang etwas Wehmut an. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, dass Sie so leichtsinnig waren und sich darauf einließen, im Anschluss an Ihr Statement Fragen zuzulassen. Die Veranstalter haben das eiskalt ausgenutzt und haben sich einen besonders pointierten Zwischenrufer ausgewählt. Er war Pfeifenraucher des Jahres, Journalist des Jahres und laut Wikipedia ist er der meist eingeladene Journalist in Talkshows. Jetzt dreht er den Spieß um. Sehen Sie Hans-Ulrich Jörges Debüt in Was nun, Herr Bellut?
Ich nehme an, dass wir uns hier hinstellen sollen. Ich muss erst mal eine kleine Geschichte erzählen, die sich heute Morgen zugetragen hat. Ich habe nämlich heute Morgen sehr früh an Sie gedacht, Frau Bundeskanzlerin, weil es im Sternbüro gebrannt hat. Und zwar, ja, keine voreilige Freude, das Sternbüro steht noch, wir sind noch arbeitsfähig, aber da hat jemand, wir sind im sechsten Stock eines Gebäudes, in der Terrasse vor dem Büro Unkraut abgefackelt und damit die Dämmung in Brand gesetzt. Es kam also Feuerwehr, Atemschutzgerät, lange Leiter, gelöscht, Haus geräumt und so weiter. Das ist also die falsche Methode, Unkraut zu beseitigen. Ich habe mich an Ihre Methode erinnert, denn Frau Merkel hat man auf der Terrasse des Sternbüros höchstpersönlich Unkraut gerupft. Das habe ich aufbewahrt, das Merkelkraut. Das liegt in einem kleinen Schrein, wird irgendwann, das Merkelkraut wird irgendwann in Acryl gegossen und im Museum of Modern Art ausgestellt. Natürlich zur Erinnerung an die Frau, gegen die kein Kraut gewachsen war. Also, wir werden jetzt bei der Unkrautbeseitigung auf Ihre Methode zurückgreifen. Es ist Schluss mit Abfackeln. Nun zu Herrn Bellut. Da sind ja nun Erwartungen hochgeschraubt worden. Normalerweise wird das passiert sowas nur im Fernsehen. Fangen wir mal ganz harmlos an. Lieber Herr Bellut, zappen Sie eigentlich manchmal durch alle Fernsehprogramme, die Sie so zu Hause empfangen können, und was haben Sie da für einen Eindruck?
Ja, das mache ich. Das hat mich lange Jahre sehr einsam gemacht zu Hause. Ich sehe wirklich, vor allem als Programmdirektor, jetzt wird es seltener, ich schaffe es nicht mehr so viel, habe wirklich alles gesehen. Also natürlich die öffentlich-rechtlichen Programme, aber auch die Privatsendungen. Also den Herrn Limburg sehe ich da. Ich habe natürlich immer geguckt, wenn er mit neuen Nachrichtenformaten...
Den Herrn Limburg müssen wir jetzt ausnehmen. Aber was ist Ihr Eindruck? Schwankt er irgendwie zwischen verstört und niedergeschmettert, was die Qualität angeht, den Irrsinn mancher Programme?
Ja, manchmal schon, ja. Ich glaube aber, dass das, wenn ich in den USA zu Besuch bin, ist das System schon deutlich wilder. Da fällt es mir sehr viel schwerer, etwas Interessantes zu finden. Da muss man halt in den Pay-Bereich gehen, HBO oder anderes, wo man interessanter bedient wird. Ich glaube schon, dass es nicht alles so übel ist. Richtig ist, es wird wilder und die Facettierung, also die Vielfältigkeit der Unterhaltungsangebote, das ist ja die wahre Steigerung bei der Zahl, die ich genannt habe. Es ist ja nicht ein Mehr an politischer Information, Nutzung, sondern die Unterhaltungselemente werden immer stärker und da überbieten sich alle in Wildheit.
Welchen Auftrag leiten Sie denn ab aus einer solchen Fernsehbeobachtung für Ihren Sender?
Ja, doch schon sehr konkrete Dinge. Ja, also ich versuche zu lernen, zum Beispiel im Bereich Nachrichten, weil man sich auch mit der Heute beschäftigt, wie kann die noch besser werden, und dann sieht man automatisch übrigens auch internationale Formate, man kann ja über Satellit auch das Schweizer, das Österreichische ohne weiteres empfangen. Man sieht einfach, wie machen die das, wie setzen die bestimmte Stilelemente ein, wie kurz sind die Beiträge, naja, professionelle
Beratung. Ich meine jetzt nicht die qualitativ guten Fernsehprogramme in der Schweiz und Österreich, sondern sozusagen das Meer des Irrsinns, das Sie so durchwarten, wenn Sie da durchzappen. Dann müssen Sie doch als Mensch, der das ZDF führt, bestimmte Konsequenzen ausziehen, oder?
Ja, ich will keinen Irrsinn haben, ja, das ist klar. Ich will aber auch unterhaltende
Sendungen. Sagen Sie sich, bestimmte Dinge machen wir nicht, da ist eine Grenze?
Ja, ganz eindeutig. Also bestimmte Dinge, die, wie ich finde, menschenverachtend sind, die zu sehr despektierlich sind. Es hat ja eine bestimmte Tendenz aus dem Netz auch gegeben, Leute, die sich vorführen, ja, die sich in peinlichen Situationen zeigen. Ich halte das nicht für den richtigen Weg. Ich bin mir auch ganz sicher, dass unser Publikum das ablehnen würde. Wer öffentlich-rechtlich guckt, überlegt sich schon, was er tut.
Dschungelcamp könnte bei Ihnen nicht laufen.
Nein.
Was ist denn...
Ist aber Kult geworden, nicht? In der, ja, klar. In der betrachtenden Feuilleton, ja. Muss man ganz klar sehen. Der Unterhaltungsbegriff ist halt flexibel, das ist unser Problem.
Jeder, der so eine wichtige Position antritt, wie Sie sie jetzt angetreten haben, der sollte sich ein großes, ehrgeiziges Ziel gesetzt haben. Ich nenne das immer so für mich eine Mondlandung. Er sollte sich eine Mondlandung vorgenommen, eine Erinnerung an Kennedy. Was ist Ihre Mondlandung?
Ja, also es gibt eine einfache Antwort. Wir stellen regelmäßig den Zuschauern die Inselfrage. Welches Programm in Umfragen würden Sie mitnehmen, wenn Sie allein auf einer Insel wären, nur ein Programm sehen könnten? Da liegen ARD, ZDF und RTL leicht vorne in der Dreiergruppe. Und ich möchte gern, dass wir weiter vorne sind, aber eben über die Qualitätsbegriffe. Ich glaube, Sie unterbrechen mich ja wie ich früher in Was nun, also mache ich es kurz. Ja. Ich glaube einfach, dass durch die Fragmentierung des Marktes es noch wichtiger wird für einen öffentlich-rechtlichen Sender, eine klares Gesicht zu haben. Abweichungen werden immer weniger geduldet.
Das ist alles in Ordnung, aber es ist keine Mondlandung. Haben Sie ein ehrgeiziges Ziel?
Ja, hatte ich schon. Ich hatte, als ich noch Programmdirektor war, Neo gehört zu dem. Wir dürfen es ja im Moment nicht für Neo, junge Nachrichten. Ja. Es ist ein ganz spannendes Thema. Das Internet, die mobilen Empfangsgeräte haben ja das Nachrichtenempfinden vor allem am Tage verändert. Abends sehen die Zuschauer noch gerne eine Nachrichtensendung komplett, aber nur eine. Und wie kommen wir stärker wieder an die Jüngeren ran? Das ist für mich wirklich die Königsfrage. Und wenn es uns genehmigt würde, würde ich diesen Versuch nochmal sehr breit und in Ruhe anpacken.
Ja, der Durchschnittszuschauer des ZDF ist 61 Jahre alt. Sie haben angekündigt, nachdem Sie das Amt angetreten haben, Mitte März, Sie würden die Verjüngung als Ziel sich vornehmen. Außerdem die Erhöhung des Innovationszyklus, also die Beschleunigung der Innovation. Wann und wie wird man das merken, und zwar ganz konkret?
Ja, das muss man bald merken. Ich meine, so ein bisschen, die Heute-Show erwähnt, haben wir also Dinge, die neu ins Programm gekommen
sind. Richard David Brecht,
aber
statt Philosophischen Quartett.
Das ist eines
ist
der
das Verjüngung?
Aber das ist erst der Anfang. Ja. Es muss neue Unterhaltungsformate geben. Ich bin auch der Meinung, dass uns zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Politik uns bewegen, ein Talk fehlt 1:1. Also nicht die Talkshow, sondern das ungetriebene Gespräch. Ja. Darüber denke ich schon lange nach. Ja.
Also.
Wichtige, aber trotzdem kritisch gefragt.
Wichtige Erkenntnis. 1:1 Gespräch.
Aber 1:1 eine gewisse Gelassenheit, die wir sonst nicht mehr haben.
Als Format neben Maybrit Illner?
Ja, aber das ist die einzige Ausnahme, die ich noch machen würde. Ich finde, eine richtige Talkshow möchte ich nur eine im Programm haben.
Ja, auch keine mit jüngeren Moderatoren. Das ist ja mal spekuliert worden.
Maybrit Illner ist sehr jung.
Aus den digital Jüngeren, habe ich gesagt. Das ist kein Plan, aber 1:1. Wann soll es 1:1 geben? Haben Sie eine Vorstellung, wer das machen soll?
Nein, keine. Und es ist immer das Thema, wenn Sie was Neues einpflanzen, müssen Sie was anderes abschaffen und dann gibt es Ärger. Also müssen wir darüber erstmal schweigen.
Verjüngung, das kann ja nicht nur die erhoffte Verjüngung des Publikums sein, es muss auch die Verjüngung des Personals im Sender sein. Wir erleben jetzt sowas offenbar wie einen Generationsbruch im Fernsehen. Gottschalk, Kerner, Schmidt sind verbrannt, sind sozusagen in den Hintergrund getreten. Wer tritt an deren Stelle? Sehen Sie da neue Figuren? Das ist ein ähnliches Problem wie in der Politik.
Ja, ich sehe schon neue Figuren. Aber
sagt da jemand ach?
Die Oldstars, die Sie genannt haben, kommen aus der Zeit der weitgehenden Dominanz des öffentlich-rechtlichen Systems, Anfangszeiten der Privatsender. Das ist vorbei. Diese unglaubliche Popularität, zum Beispiel eines Jauch, wird immer schwerer zu erreichen sein. Und insofern muss man Nachwuchs aufbauen, ganz klar. Das haben wir nicht genug gemacht. Wir haben es jetzt über Neo einiges geschafft und das muss jetzt rüberfließen ins Hauptprogramm, Schritt für Schritt. Ich bin kein Anhänger von überalten Schritten in diesem Bereich, das Konzept muss stimmen, aber wir haben schon ein paar Namen.
Innovation, wir haben ein paar Namen. Wie verraten Sie uns jetzt?
Naja, also ich mache ja den Markt kaputt und die Preise, wenn ich das sage. Aber in Neo sehen Sie ja schon einige, die mir sehr gut gefallen.
Weil mir das sehr am Herzen liegt, Innovation haben wir eben besprochen. Wie lange kapituliert das ZDF noch am Sonntagabend vor der ARD, also vor dem Tatort? Ich bin über Jahrzehnte leidvoller Tatortseherei zum Tatortphobiker geworden. Ich kann es gar nicht mehr sehen. Wann setzen Sie da mal was dagegen? Trauen Sie sich das?
Ja, ich würde mir das trauen, aber in einem, das klang ja auch vorhin an bei Frau Merkel, das ist doch so, wir haben einen Wettbewerb mit der ARD um die beste Wahlsendung, die besten Nachrichten. Ansonsten spreche ich lieber vom kontrollierten Wettbewerb, der nicht Doppelveranstaltung auch in anderem Sinne sieht.
Das ist ja ein guter kontrollierter Wettbewerb. Das ist in der Politik
ja,
auch ein Modell.
Es bleibt uns, Herr Wutkus, nichts anderes übrig. Also die ARD hat diesen Tatorttermin. Wir haben dagegen unsere Herzgeschichten. ja, ein Gegenprogramm, die auch hervorragend funktionieren. Wir haben unseren Krimi dann auf der zweiten Leiste, das ist übrigens die Leiste 22 Uhr mit dem höchsten Akademikeranteil, also unserer Fiction-Angebote. Also wir sind insgesamt mit unserem Sonntag zufrieden. Über den Tatort müssten Sie mit Herrn Butkus diskutieren, ich will mich dazu nicht äußern. Aber es ist auffällig, dass Krimis insgesamt, für die wir oft kritisiert werden, unglaublich gut laufen. Das ist jetzt eine tiefenpsychologische Frage, woran es liegt.
Kein Wunder, Sie machen auch gute, muss ich mal sagen. Wir haben eben über Mondlandung geredet. Vielleicht ist Ihr Problem zunächst mal, nachdem Sie das Amt angetreten haben, ein ganz anderes, als an Höhenflüge zu denken. Es sind ja einige dabei, Ihnen den Treibstoff aus der Rakete zu lassen. Also Sie haben schon geredet über die Auflage der KEF, Personal abzubauen, 300 Stellen ungefähr, sagen Sie. Die Gefahr ist doch dabei, dass die jungen, kreativen, beweglichen, die im Regelfall prekär beschäftigt sind, als Erste gehen müssen, weil die Mumien fest verbunkert sind im Sender. Wie kommen Sie an die Mumien ran? Wie erhalten Sie sich die Jungen?
Also wir haben gerade ein Frühverrentungsprogramm aufgelegt, in der Hoffnung, dass einige, die schon kurz vor der Pensionierung sind, diese Chance wahren. Sie haben völlig recht. Die große Gefahr, übrigens insgesamt auf dem Arbeitsmarkt, besteht auch darin, dass wir unten abschneiden. Und wir haben sehr viel engagierte jüngere Leute, die im Augenblick nicht so arbeiten können, wie sie es eigentlich für das Haus gut wäre. Und deswegen versuche ich das unbedingt zu ändern. Trotzdem muss ich die KEF-Auflagen erfüllen. Ich habe mich darüber geärgert, wir haben ja im Etat nie überzogen, sondern die KEF sagt, ihr habt überwiegend für die Digitalkanäle und andere Angebote zu viel Personal aufgebaut. Ich werde das durchführen müssen. Ich möchte aber noch einen Satz sagen, für gute Nachrichten braucht man auch Personal.
Ja. Wie wird denn, haben Sie eine Vorstellung, wie der Anteil sein wird zwischen Menschen, die in Frühpension gehen, also den Gang der Mumien gehen, und Jüngeren, die Sie halt sehr einfacher vor die Tür setzen können?
Also mindestens 100 werden diesen Gang gehen. Etwa 100 kann man durch Kürzungen einsparen, und die anderen 100, um die kämpfen wir gerade, dass wir dort eine Lösung finden, die nicht zu grausam ist.
Zweiter Punkt, Treibstoff aus der Rakete. Kurt Beck und andere, auch Unionspolitiker, haben sich auf die drei Digitalkanäle eingeschossen, ZDF Neo, ZDF Info, ZDF Kultur. Es gibt die Idee, das zusammenzulegen mit der ARD zu einem Jugendkanal beider Sender. Wie kampfbereit sind Sie da, um das zu verteidigen?
Ja, eigentlich immer. Ich habe es ja auch angedeutet, gegen alle drei Angebote ist ja gar nichts zu sagen. Ja. Es ist nur, muss man natürlich auch offen diskutieren, welche lohnen sich besonders, wo haben wir besonders Profil. Den Jugendkanal kann ich mir im Augenblick kaum vorstellen, weil mir schon jetzt das Geld dafür fehlt, die bisherigen Angebote zu machen. Und ich möchte auch klar sagen, das Wichtigste ist nach wie vor das Hauptprogramm des ZDF. Denn je größer der Druck im Markt ist, und die großen Sender verlieren ja in den letzten Jahren, desto wichtiger ist es doch, diese Plattform intakt zu halten. Die sind übrigens auch für die politische Kommunikation
also
wichtig.
Also kann man das, was Sie vorhin in Ihrer Rede gesagt haben, so verstehen, dass Sie bereit wären, einen der drei Kanäle zu opfern, um die zwei anderen zu erhalten?
Ich würde darüber diskutieren, offen, mit meinen Gremien zuerst. Die haben es mir ja auch erlaubt, beziehungsweise meinem Vorgänger. Und das muss man sehr ernsthaft tun. Sehen Sie, im Kulturkanal zum Beispiel, natürlich ist Kultur immer ein dickes Brett. Das ist am schwierigsten zu vermitteln. Und ich mache doch nicht leichtfertig da den Sack zu, sondern ich sage, ich berede das mit meinen Gremien, nachdem wir nach dem ersten Halbjahr valide Zahlen haben darüber. Aber ich muss sagen, es hat einen Schwung gebracht an Kreativität ins Haus.
Fühlen Sie sich aus diesem Haus hier ausreichend unterstützt beim Kampf um die Digitalkanäle?
Von der CDU?
Jetzt können Sie es artikulieren. Sitzen alle Herr und Frauschaften versammelt hier.
Also es ist ja nicht, die Medienpolitik wird ja von den Bundesländern gemacht. Die haben uns das ja genehmigt, was da machen.
Ja, aber die Einsatzbefehle kommen von hier. Ja,
dazu sage ich jetzt nichts.
Ja. Das haben wir im Fall Brenner gemerkt.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier eine grundsätzliche Abwehrhaltung gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen gibt.
Nee, das nicht.
Ich spüre aber den Willen der Politik, das sage ich ganz offen, der Bundesländer, zu sagen, wir haben mit dem Gesamtumfang des öffentlich-rechtlichen Systems jetzt eine Grenze erreicht. Man muss doch klar sagen, dass die Bereitschaft der Bürger nicht steigen wird, für Medieninhalte zu bezahlen. Das ist nun mal eine Tatsache. Also muss ich doch, sag mal, vernünftig und zurückhaltend agieren. Wir sind im Augenblick gut ausgestattet, ausreichend ausgestattet. Und die Zeiten, wo man automatisch Zuwächse generieren konnte, sind offenkundig vorbei. Das muss ich ganz klar sagen.
Wie ist denn grundlegend Ihre Strategie? Quote im Hauptkanal und Qualität in den drei Digitalkanälen?
Nein, nein, aber wir müssen natürlich im Hauptprogramm so eine Art Spagat machen. Klar, es fehlt jedem von Ihnen mit seinem individuellen Geschmack immer ein bestimmtes Element. Das ist so in den Vollprogrammen. In den Digitalkanälen können Sie zielgenauer auf die Publika zugehen. Dieser Spagat wird weitergehen, aber wir arbeiten dran.
Wie quotensüchtig sind Sie denn? Ja, das habe ich befürchtet, ja. Bist du noch so fleißig, so kriegst du nur 3,30 bei der CDU.
Nein, ich will die Quote, mein Schicksal als Intendant hängt nicht von der Quote ab. Trotzdem halte ich es für wichtig, dass die Leute uns noch beachten, dass sie uns sehen.
Ja, ein Wort noch zum politischen Einfluss. Dieser Sender hat eine Diskussion hinter sich im Fall Brender, die bis heute nachwirkt. Es wird demnächst aus Karlsruhe eine Entscheidung über die Frage geben, ob der Verwaltungsrat des ZDF, so wie er zusammengesetzt ist, mit den Möglichkeiten, die er hat, die Rundfunkfreiheit ausreichend respektiert. Hoffen Sie auf ein ablehnendes Urteil aus Karlsruhe, also auf ein Urteil, das den politischen Einfluss im Verwaltungsrat kappt?
Ich hoffe auf Klarheit, ganz einfach. Das ist ja auch der Sinn des Verfahrens. Ich möchte aber auch sagen, ich finde es grundsätzlich nicht falsch, dass auch zum Beispiel Ministerpräsidenten in einem bestimmten Umfang oder Top-Politiker vertreten sind in den Gremien. Das sichert uns das Feedback, die Kunde zum Beispiel über die Grenzen dessen, was wir an Gebühren erwarten können, hören wir dann über die Mitglieder auch unseres Verwaltungsrats. Nur ich lege großen Wert darauf, dass eben eine Vielfalt von Stimmen dort sind. Ich glaube, die meisten Gremien sehen das aber.
Wie haben Sie denn den Fall Brender damals erlebt und empfunden?
Als Programmdirektor. Es ist nun mal so, dass der Intendant diese Personalpolitik macht. Ich kann nur das Ergebnis beurteilen. Und es war kein Vorgang, der dem ZDF beim Publikum geholfen hat. Ganz eindeutig nicht.
Wir sind schon im Werbeblock.
Ja. Wir sind gleich zu Ende.
Das können Sie gerne unterbrechen. Ja.
Wird das nach Ihrem Eindruck das ZDF zu stark politisch beherrscht? Sind die Möglichkeiten der Politik zu umfangreich?
Nein. Ich kann jedem meiner Mitarbeiter sagen, er kann unabhängig arbeiten. Es gilt für Satire-Sendung, es gilt für die Politik. Letztendlich bin ich dafür verantwortlich, dass ich das ermögliche. Ich habe nicht die geringsten Bedenken, auch in der jetzigen Gremienbesetzung, dass ich damit in Ruhe und unabhängig arbeiten kann.
Dann verabschieden wir beide uns hier von dieser Bühne mit der Aufforderung oder Bitte an die Damen und Herrschaften der CDU, die Freiheit des Rundfunks, insbesondere am Beispiel ZDF, zu achten und dem neuen Intendanten den notwendigen Spielraum zu geben. Denn ich glaube, was er vorhat, ist alles richtig. Vielen Dank.
Sie müssen auch meinen Dank entgegennehmen. Ja, meine Herren, vielen Dank. Ich darf Ihnen persönlich danken, Herr Jörges, für das Meer des Irrsinns. Das hat mir besonders gut gefallen. Und Herr Gröhe, hörte ich, sagte, Sie stellen Fragen wie seinerzeit Thomas Bellot. Ich glaube, das war ein Kompliment. Das war aber auch, bevor er merkte, dass Sie das Zeitmanagement noch nicht so drauf haben wie ein richtiger Fernsehmann. Herr Bellot, wenn Sie ARD-Intendant wären, würde ich Sie jetzt natürlich fragen, ob Sie nicht doch noch eine weitere Talkshow brauchen, weil Herr Jörges... Die Schwächen haben wir benannt, aber ansonsten hat er doch eine gute Figur gemacht. Lieber Gott. Nun sind Sie ja aber gar nicht ARD-Intendant und das ZDF steht ja mehr auf Krimis. Sie sagen, die laufen bei Ihnen auch ganz gut. Pfeifenraucher des Jahres, käme das in Frage? Sherlock Holmes vielleicht?
Bringen Sie nicht in Schwierigkeiten, da muss ich gleich einen Riegel vorschieben. Ich finde, dass Maybrit Illner, die das übrigens seit 1999 macht, exzellent macht wie am ersten Tag. Und ich hoffe, dass er das genauso sieht. Da sollten wir alles tun, um die zu erhalten. Ging niemals, also Konkurrenz zu Maybrit Illner, von wem auch immer.
Gut, wir verneigen uns also zu dritt vor Maybrit Illner. Ich verneige mich vor Ihnen, weil Sie nämlich ziemlich lange durchgehalten haben. Wir sind jetzt durch mit dem anstrengenden Teil dieses Abends. Und der nächste Programmpunkt, so hat es Frau Merkel in der Einladung formuliert, ist, den Tag unterhaltsam ausklingen zu lassen. Dabei, Sie dürfen jetzt gehen, vielen Dank.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.